Echt BRK. Stimmen aus 63486. Hier ist der Thorsten.
Und hier ist die Sandra. Schön, dass ihr uns hört.
Herrlich, 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 herrlich. Sandra, wenn ich das höre, schön, dass ihr uns hört. Da freue ich mich immer wieder hier mit dir am Tisch zu sitzen und gemeinsam die neueste Folge unseres tollen Podcasts aufzunehmen.
Ja, es ist immer wieder aufregend, immer wieder überraschend. Mal schauen, wen wir heute da haben.
Naja, für uns weniger überraschend, oder? Wir haben ihn ja eingeladen schließlich.
Ja, es ist ja ein Mensch mit vielen Facetten. Mal gucken, wie er heute auspackt.
Also, vielleicht habt ihr erstmal so ein Likörchen da.
Es steht alles vor dir, mein Lieber.
Ja, okay, ihr habt schon jetzt wahrscheinlich einen ersten Eindruck bekommen, in welche Richtung es heute geht. Hier aus dem Bruchköbel Nordtower, 53. Stock, Catering ist wieder allererste Sahne. Lachsschnittchen haben wir schon zu genügend zu uns genommen. Ja, Getränke werden auch gereicht. Ja, ich glaube, wir sind bestens versorgt und können hier heute an den Start gehen und einen, glaube ich mal, der Bruchköbels buntesten Hunde, ist das korrekt, grammatikalisch korrekt? Ich weiß es nicht.
Wir haben Schulferien in Hessen, das wollte man nicht so eng.
Ja. Okay, ein Mensch, der uns über viele, viele Jahre hinweg zum Lachen gebracht hat, der uns durch die 80er und 90er Jahre zum Teil auch noch geführt hat, mit einer Vielzahl von tollen Reden, sogenannten Büttenreden, und uns den Karneval, den Fasching und die Unwägbarkeiten von Bruchköbel und Umgebung da so lustig.
Lustig halt.
Ich sag einfach mal lustig, gebracht hat. Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast. Herzlich willkommen, Frank Null.
Ja, hallo und schön, dass ich da sein darf.
Wir danken dir. Du hast eine ganze Menge zu erzählen. Fasching ist ja nur eine Komponente deines bewegten Lebens. Da gibt es eine ganze Menge. Ja. Aber wollen wir erstmal mit unserem Standard anfangen, Sandra?
Die normalen Fragen zu Beginn unserer Aufnahmen. Lieber Frank, Bruchköbel ist toll, weil?
Weil es der Mittelpunkt von allem für mich ist. Es ist eine wunderschöne Gegend, die Leute sind toll, meine Familie ist hier, ich bin hier geboren und aufgewachsen und ich verbinde mit Bruchköbel eigentlich nur schöne Dinge.
Das ist schön. Denke ich an Bruchköbel, denke ich an.
Leverkäse. Das musst du später
noch. Mit Spiegelei oder ohne?
Mit, ohne oder auch nur einfach mal mit einem Stück Käse drauf. Ach, wie gut.
Wir haben das Catering heute falsch geplant. Ich lebe in Bruchköbel, weil.
Ja, ich habe meine Firma hier. Ich habe meine Freunde hier. Ich bin innerhalb kürzester Zeit an ganz zentralen Orten, weil es einfach toll gelegen ist. Wenn es sein muss, bin ich in 12 Minuten in Hanau. In 20 Minuten, ja, tatsächlich, okay. Es dauert tatsächlich 12 Minuten. Also wenn man hinten rumfährt, dann über die B45, in 12 Minuten bist du, also tatsächlich in Hanau. Ne? Wow. Gut, also wenn natürlich ein Stau ist, aber den vermeiden wir natürlich. Das wollen wir natürlich tun, ist nicht, dass wir im Stau fahren. Ja, und also ich finde, es liegt sehr zentral und wenn ich mal weg will, dann bin ich innerhalb kürzester Zeit halt auch in irgendeinem Mittelgebirge. Ne? Ich bin im Taunus, ruckzuck, im Vogelsberg, im Spessart, im Odenwald.
Und in der Rhön.
Und wir liegen einfach, wenn man das so geografisch betrachtet, finde ich echt toll.
Das stimmt. Man ist schnell zum Skifahren und man ist schnell an der Küste.
Ja.
Mir fehlt in Bruchköbel.
Ein bisschen mehr Angebot für junge Leute. Mhm. Tatsächlich. Ich finde es zum Beispiel schade, dass es keine Diskothek gibt oder sowas. Ne? Also ich weiß nicht, ob das heute Club. Überhaupt noch angesagt ist Club. Oder so. Oder heißt Club. Heute heißt es Club. Ne? Früher bei uns war es. Also wir sind ja immer in die Disse gegangen.
Nach Hütte gesäßen. Ne? Nach Hütte,
ne? Genau. Ne? Das sind alles so Dinge, die gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht. In Bruchköbel ist das ja auch irgendwie nie passiert. Ich glaube, das wird auch nicht so unbedingt gewollt. Trotzdem, glaube ich, ist es manchmal für Jugendliche heutzutage ziemlich schwierig, hier ein entsprechendes Angebot zu finden. Es gibt ja von der Stadt da einige Angebote, die werden auch ganz gut angenommen. Aber so für ein größeres, breiteres Publikum, glaube ich, das wäre so eine Sache, die wäre ganz schön.
Okay. Wie würdest du dich einem Neubürger vom Bruchköbel vorstellen, Frank?
Gute, ich bin der Frank, ich bin Ale Scherenschleife. Ein Ale Scherenschleife stimmt ja. Ne? Und das ist ja auch eine alte Beleidigung in Hessen. Ne? So, also früher hat man gerne Leute damit beleidigt, indem er gesagt hat, du Ale Scherenschleife. Ne? Es hat einen historischen Hintergrund, warum das so ist, aber das kann ich auch gerne später nochmal erzählen, wenn wir da vielleicht nochmal näher drauf eingehen wollen. Aber ja, weil dann hat er im Grunde genommen gleich auch einen Bezug zu meiner Firma. Ne? Mhm.
Ja, kommen wir vielleicht zum ersten Punkt, den ich eben schon eingangs erwähnt habe, das ganze Thema Karneval, Fasching. Und ich denke mal, dass die alteingesessenen Bürger von Bruchköbel, wir machen ja den Podcast für die neu zugezogenen, die eingeplackte, ne? Aber auch gerne für die Bruchköbel, die schon viele, viele Jahre hier leben und möchten den Menschen dann auch die Bruchköbel mal von der anderen Seite vorstellen. Und von daher kann es sein, weil Fasching ja auch jetzt hier in der Kernstadt nicht mehr so exzessiv gelebt wird wie früher,
ja.
Dass viele,
leider.
Ja, leider, du sagst es, dich gar nicht erleben durften. Ja, und wir, Sandra und ich und viele anderen durften dich erleben in den unterschiedlichsten Rollen, in den unterschiedlichsten Büttenreden, in den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Und das würden wir jetzt gerne eingangs mal so ein bisschen beleuchten. Mhm. Und von daher würde es mich jetzt mal interessieren, wie kommt man da dazu? Wird man da morgens wach und sagt, ich werde Büttenredner? Kommt dann die Mutter mit der Muttermilch und sagt, Frank, trink die Muttermilch, du musst Büttenredner, Alter. Wie bist du dazu gekommen?
Also ich denke, die Geschichte mit der Muttermilch, die stimmt da schon, weil meine Mama war eine Büttenrednerin und war im Bruchköbeler Karneval sehr aktiv. Und die große Bruchköbeler Karnevalsveranstaltung, die kam ja von der, es gab ja in Bruchköbel keinen richtigen Karnevalsverein, sondern das war die Abteilung Turnen, Leichtathletik und Gymnastik von der Sportvereinigung Bruchköbel, von der SG Bruchköbel. Und die haben das Jahr für Jahr immer wieder seit den frühen 70ern auf die Beine gestellt und es gab immer traditionell zwei Veranstaltungen. Es gab einmal eine Art Generalprobe, so wurde das zumindest intern bezeichnet, und das war aber der Seniorennachmittag. Das heißt, da wurden nochmal Dinge probiert, auch wie die denn auf der Bühne funktionieren und so weiter und so fort. Und da wurden die Senioren eingeladen und dieser Nachmittag, der war auch kostenfrei. Und mit diesem Nachmittag hatte das auch die Bewandtnis, dass ich im Grunde genommen überhaupt zum Büttenreden gekommen bin, weil ich war damals 6 Jahre alt und es war traditionell immer so, dass der Büttenreden-Reigen wurde immer von einem städtischen Politiker eröffnet. Also meistens dem ersten Stadtrat. Ne? Damals war es der Herr Sümchen, hieß der. Und der hat dann die erste Büttenrede gehalten. So, und das Problem war aber, dass der Herr Sümchen an dem Seniorennachmittag nicht konnte. Der hatte anderweitige Termine. Und jetzt brauchten die aber eine Büttenrede fürs Programm. Und dann kam meine Mutter und sagte so, mein Bub, ich frage den mal, ich habe da so Bütterett für ihr Kind. Ich lasse den das mal probieren, vielleicht kriegen wir das mit meinem Bub hin.
Okay, nur mal ganz kurz. Siegfried Zimpfchen war nicht da.
Genau.
Und du bist jetzt da in das eiskalte Wasser mehr oder weniger reingeworfen worden. Es ist nicht so, dass Frank Nohl Monate vorher schon seinen Eltern daheim auf den Keks gegangen ist, weil Fasching vor der Tür steht und irgendwelche Bütten reden?
Nö. Okay. Überhaupt nicht.
Du bist ja eine Rumpensau.
Die Mama hat gesagt, du möchtest jetzt, ne? So, und gut erzogene Bub, ne? Dann hat er es halt dann gemacht, ne?
Konntest du das mit 6 Jahren schon so fließend vorlesen? Oder hast du das
alles auswendig gelernt? Ich war knapp 7 und ich habe das halt lange geübt. Ne? Ich wusste das also schon eine entsprechende Zeit lang vorher. Ne? Und ich weiß auch noch, wie meine erste Büttenrede hieß. Das war ein Schüler. Ja. Und ich weiß auch noch, wie meine zweite Büttenrede hieß. Na? Aber das war Bohnensuppe mit Säufees drin. Das war da, also es gibt ja so Büttenreden, die am Ende einer Strophe immer den gleichen Spruch haben. Mhm. Ne? Und der hieß dann bei dieser Büttenrede, weil Ernste steckt mir nur im Sinn des Bohnensuppe mit Säufees drin. Da erinnere ich mich noch dran.
Das Publikum dann immer mitgesprochen. Genau. Dann muss man mal ja, die genau, Leute.
Da hat das Publikum dann immer mitgesprochen. Ja, genau.
Ja, ihr jungen Leute, so war das damals.
Ja, genau. Ne? Und dann habe ich halt diese Büttenrede gemacht. Ne? Und die kam halt offensichtlich so gut an, dass quasi der gesamte Verein und die anderen Leute, die da halt bei dem Seniorennachmittag anwesend waren, gesagt haben, der Bub, der muss auch am Freitagabend auftreten. Da haben wir halt ein Büttenrett mehr, aber das muss jetzt so sein. So. Und wie ich ja noch so klein war, musste ich natürlich halt auch immer dann die erste Büttenrede machen. Ne? Ja.
Weil um 22 Uhr musste man ja im Bett liegen.
Nee, das war damals noch
das
nicht.
Das gab es damals
wir
tatsächlich
waren bis
noch
tief
nicht.
In die Nacht mit den Eltern so in den Katakomben des so Bürgerhauses.
Ich dachte, wenn man
wo viel besser gefeiert wurde als oben im Saal.
Ja, so ich ist dachte, es wenn genau man auf der beim Bühnenprogramm teilnimmt, da muss man früh in die Haie oder da. Das war nur beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen so.
Das gab es früher noch
das,
nicht.
Diese Gesetze gab es damals noch nicht. Ich durfte bleiben bis in die Puppen.
Ja, okay. Also bist du ein Kinderstar.
Heintjes kleiner Heintjes. Bruder. Ja.
Um Gottes Willen. Ja. Also ich glaube eher nett, aber...
Okay, aber Mama hat die Büttenreden geschrieben.
Mama hat die Büttenreden geschrieben, ja. Ne? Ja. Und bei den ersten Reden war das dann auch so, es gab ja damals auch so Fundus von Büttenreden, die Vereine untereinander ausgetauscht haben. Und dann hat man die ein bisschen auf denjenigen zugeschrieben und so, ne? Und das ist auch im Grunde genommen heute noch so, ne? Und ich fing ja erst so mit, ich glaube, im Alter von 13 habe ich meine erste Büttenrede selbst geschrieben.
Okay, das wollte ich dann fragen, ne? Ja. So lange hatte ich die Mama begleitet und dann war sie wahrscheinlich... als du deine ersten Reden geschrieben hast, deine härteste Qualitätssicherin.
Ja, also sie hat auf jeden Fall nie mit Kritik gespart. Ne? Ja, also ich sehe sie heute noch vor mir sitzen, auch mit ihrer Schwester. Und die saß dann immer vor mir. Und weil ihre Schwester, die hat sehr lange in Isebusch gewohnt und ihr Mann, der war auch in Isebusch in einem großen Karnevalsverein da lange der Vorsitzende gewesen und so. Und da bin ich dann auch aufgetreten und so. Bin dann irgendwie von einem Verein zum anderen rumgereicht und worden und so. Und die zwei, die saßen immer vor mir, wenn ich die Büttenreden geübt habe, dann haben sie mir gesagt, langsamer, du bist wieder viel zu schnell. Musst langsamer reden. Die Leute sollen doch verstehen, was du sagst.
Ja, so ein bisschen Aufregung darf ja sein.
Ja, ne, so, und vor allen Dingen so, ne, so als 8-, 9-, 10-Jährige, da ist das dann natürlich dann schon, ne? Und dann findet man auch manchmal, dass das, wenn man das jetzt schneller sagt, dass das dann lustiger ist und so, was auch dann teilweise so war. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich zwingt, langsamer zu sprechen, bekommt man auch so ein Gefühl für Timing, ne? Und Timing ist ja bei so einer Büttenrede relativ wichtig, ja, dass man, also man kann auch so eine, ja, eine Pointe im Grunde genommen relativ schnell vergeigen, wenn das Timing halt nicht passt, ne? Und das hängt halt dann mit Phrasierung, mit Betonungen, mit allen möglichen Dingen zusammen. Und die erübt man halt dann, ne? Und da ist natürlich dann so ein altgedienter Büttenredner, was ich ja heute bin, ist da schon hilfreich, ne?
Wie kann man sich das dann vorstellen? Kurz noch, Sandra, wir müssen die Shownotes was aufnehmen. In die Shownotes müssen wir aufschreiben, was Isebusch ist.
Ne? Isebusch, genau. Isebusch,
weil ach so, Entschuldigung.
Nein, alles gut, Mann. Ja, Isebusch.
Isebusch.
Ja, ja, für die Zugezogenen, das ist also Neu-Isenburg.
Neu-Isenburg, ne? Isebusch, ne? Also das, die Neu-Isenburger, die sprechen also immer von Isebusch und von der Isebayer.
Das sind die. Das wird's kompliziert.
Genau, das wird schwierige Angelegenheit.
So, jetzt hast du deine ersten Reden damals als junger Lackel vollzogen. Ja, ja. Hast den Erfolg mitgenommen. Das ist ja, gibt dir dann auch so eine gewisse euphorisierende Wirkung, ja, Adrenalin. Ist dann der kleine Frank zu Hause rumgerannt und hat bei jeder Gelegenheit seinen Eltern eine Büttenrede oder Büttenreden ähnliche Vorträge gehalten? Oder wie kann man sich das daheim vorstellen?
Tatsächlich überhaupt nicht.
Okay.
Also ich weiß, dass viele Leute von mir so eine Vorstellung haben von der ist den ganzen Tag am Babbeln und erzählt lustige Sachen und der hat wahrscheinlich nur Unfug im Kopf, aber es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich zu Hause bin und eigentlich eher ein stiller Mensch bin.
War der junge Frank auch ein stiller Mensch?
Also zu Hause tatsächlich ja, ne? Aber ich konnte natürlich auch aufdrehen, ne? Und da konnte ich auch laut sein, ja. Ne, also gerade so in meiner jugendlichen Sturm- und Drangzeit, was soll ich sagen, ne, so, die Pubertät hat überall zugeschlagen. Ne?
Gnadenlos.
Darüber habe ich ja dann später mal ein ganzes Comedy-Programm geschrieben.
Boah, das ist ja hier ein gutes Stichwort, weil da habe ich auch eine Erinnerung dran. Der Frank hat ja auch dann so ein eigenes Comedy-Programm in die Wege geleitet.
Ja.
Ja, und das ist darauf jetzt entstanden, oder?
Genau, das Comedy-Programm beschäftigte sich tatsächlich mit Pubertät und das hieß Papa, lass mich, ich hab Pubertät. was meine Stieftochter tatsächlich mal in diesem Originalwortlaut zu mir sagte. So hatte ich dann einen Programmnamen. Und also das Programm hat sich tatsächlich damit beschäftigt, also mit den Höhen und Tiefen und den Schwierigkeiten, die man da so halt als Pubertierender und genauso eben halt auch als Eltern erlebt. Ne? Das war schon mal ganz spannend.
Ja, das waren die Faschingsveranstaltungen in Bruchköbel. Freitags Turnen, Leichtathletik, Gymnastik, samstags die Handballer, sonntags Kinderfasching,
Tischtennis? Sonntags war es Kinderfasching von der Tischtennisleuten.
Und montags genau. Die Montags Fußballer.
Waren dann die Fußballer, ja, genau.
Und dienstags zum Ausklang nochmal Tischtennis. Dann
noch mal, gab's, haben die Tischtennisleute meistens genau. Noch mit einem anderen Verein.
Da war wenigstens mal um Mitternacht Feierabend.
Genau, ne, da war dann der Kehr aus. Montags ist ja dann später, sind ja die Keveler Elfen, die ja aus uns entstanden sind, ne? Also die Keveler Elfen, um das kurz zu erklären, das ist eigentlich ein Männerballett. Und dieses Männerballett ist eigentlich aus der Abteilung Turnen, Leichtathletik und Gymnastik heraus entstanden. Und die haben dann später ein abendfüllendes Programm gemacht und haben dann natürlich auch später mit der Fußballer zusammen ein eigenes Programm gemacht, haben sich von uns getrennt. Und das war natürlich im Endeffekt dann auch ein bisschen schade, weil dadurch natürlich auch vielleicht ein Teil von der Seele von unserer Fastnacht so ein bisschen verloren gegangen ist. Und später war dann halt auch das Nachwuchsproblem. Das wurde quasi immer präsenter. Man hat keine Leute mehr gefunden. Und irgendwann war dann auch Fastnacht, fing dann plötzlich an, uncool zu werden. Das war nicht mehr cool, das war nicht mehr angesagt. Und oder es hat sich komplett verändert, dass man Reden langweilig fand, weil vieles halt auch schon gesagt war oder vieles hat sich wiederholt. Die Leute hatten keine Ruhe mehr, einer Rede zuzuhören. Und das war dann auch der Punkt so für mich, wo ich so gesagt habe, ich habe keinen Spaß mehr daran. Ne? Was ein Stück weit wahrscheinlich auch mit Comedy zusammenhängt, weil Comedy wurde gerade so Ende der 80er, Anfang der 90er fing das sehr stark an und wurde immer populärer. Und viele Leute, die früher gerade so im Kölner Karneval zum Beispiel bekannt waren und aktiv waren, die sind dann in die Comedy rübergewechselt. Und ich glaube, dass es am Ende irgendwo auch so eine Art Überfrachtung war von man muss jetzt zuhören und man muss jetzt lachen. Ne? So, und dadurch haben Büttenreden leider Gottes immer mehr so an Bedeutung verloren, die gerade wenn dann jüngere Leute im Publikum saßen, die haben dann nicht mehr zugehört, es wurde immer lauter. Und dann hat es nicht mehr so wirklich auch Freude gemacht. Ne? Beim NCC scheint das noch zu funktionieren, mehr oder weniger bedingt. Ne? Und es kommt halt auch immer so ein Stück weit aufs Publikum drauf an. Aber irgendwann ist das halt in Bruchköbel leider gestorben. Ne?
Ja gut, ich glaube, da spielen schon ein paar Faktoren eine Rolle. Ne? Ja. Auf der einen Seite ist es so, dass das Leistungsgefälle oder das dargebotene Gefälle in meiner damaligen Wahrnehmung schon relativ hoch war. Das heißt, es gab ein paar wenige sehr, sehr gute Redner und da zählst du dazu, ja, und noch vielleicht der ein oder andere.
Ich werde jetzt offiziell rot im Gesicht.
Ja, ich sehe es auch, ja.
Bei anderen, wir stellen ein Foto in die Show noch.
Bei anderen hatte der Vortrag auch ein bisschen Längen. Ne? Und natürlich, es gab damals so MTV und Co., die Filme wurden schneller geschnitten, es gab viel mehr diese Comedy-Aspekte, von denen du gerade gesprochen hast, ne? Also im Sinne von, dass halt auch die Pointen schneller kommen und dann wirkt so ein Vortrag, der dann auch Leute abholt, begleitet und dann auch ein Stück weit zur Pointe hinführt, ja auch vielleicht etwas langwierig und die Aufmerksamkeitsspanne, die junge Menschen heutzutage haben, die ist schon verhältnismäßig kurz, aber das hat natürlich da seinen Anfang vielleicht auch drin gehabt, dass man da unruhig war und auch nicht mehr abgewartet hat, bis die Pointe kommt, sondern eine Pointe soll nach Möglichkeit die nächste jagen.
Ja, ja genau.
Wie bei der nackten Kanone 33 ein Drittel. Ne? Also wenn man da den Vorspann sieht, wie das da reinballert.
Ja. Ja, oder der Schuh des Manitou. Genau. Das ist ja ein deutscher Comedy-Film, aber wenn man sich den Film anguckt, ich glaube, ich entdecke heute noch Gags, die ich noch nie bemerkt habe, weil da so eine Gagdichte drin ist.
Genau.
Und das ist halt wahnsinnig schwierig, wenn quasi so ein, ja, im Grunde genommen Spaßmarkt verprofessionalisiert wird. Dann ist es ganz schwierig, als jemand, der das einmal im Jahr macht, da noch irgendwie, ja, unterhaltend mithalten zu können.
Ja, ich denke, es ist auch für die Zuhörer, Zuschauer so eine Übersättigung einfach da gewesen. Mhm. Das beobachtet man ja bei allem. Wenn man früher an dieses klassische Abturnen vom Turnverein denkt, genau. Wenn die Leistungsgruppen da waren, waren wir alle total geflasht.
Ja.
Ja. Oder wenn man mal in den Tigerpalast gegangen ist oder so. Und es wird heute überall so viel geboten, dass es, wir sind einfach schwer zu beeindrucken. Außer jetzt mit so einem Podcast natürlich.
Aber unbedingt.
Guck mich nicht so unbedingt kritisch an.
Nein, ich hänge an deinen.
Zu uns hat neulich jemand gesagt, nicht Lippen. Klein denken.
Ja.
Nein, aber auch mit dieser Gagdichte, mir geht das zum Beispiel heute noch so. Ich war ja jetzt ein paar Tage krank, habe ich mir die ganzen alten Stromberg-Staffeln reingepfiffen.
Ja.
Die haben eine Gagdichte, das ist unfassbar.
Ja.
Eigentlich müsste ich sie mitsprechen können und entdecke trotzdem immer wieder neue Dinge.
Zu diesen Stromberg-Folgen gibt es zum Beispiel ganz interessante Dinge zu erzählen. Einer der Hauptautoren von diesen Stromberg-Folgen, ne, das ist ein Moritz Neden-Jakob.
Mhm.
Und der Moritz, das ist mittlerweile ein ganz lieber Freund von mir, den ich durch meine Frau kennengelernt habe.
Der hat einen Kaffee in Köln,
Unter anderem, ja, genau. Und ist also
ein sensationeller Autor, der Bücher schreibt, die, wo man wirklich da sitzt und beim Lesen wirklich laut schallend lachen muss. Also kleine Empfehlung von mir wäre zum Beispiel Der Boss. Sollte man unbedingt mal gelesen haben. Mit seinen, das ist, da ist Daniel der Hauptprotagonist und Daniel ist so sein alter Ego. Und der Moritz Neten-Jakob, der hat ein Programm und in diesem Programm werden, also ist eine Gagdichte, die ist bisher unerreicht. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das steht sogar im Guinness Buch der Weltrekorde, weil der tatsächlich ein Programm hat, das heißt Multiple Sarkasmen. Und da schießt der wirklich alle 9 Sekunden schießt der einen Gag ab. Und wenn man bei dem 2 Stunden im Programm gesessen hat, dann gehst du raus und hast wirklich Muskelkater vom Lachen.
Bauchmuskelkater. Hast ein kleines Workout gemacht.
Ja, genau, da hast du, genau, bist du fix und fertig.
Okay, wir verlinken das dann auch in den Shownotes.
Genau.
Ja, und packen das nochmal rein. Sehr spannend, was man dann auch für Menschen kennenlernt.
Ne? Ja, ganz genau. Ja.
Ich möchte gerne aber nochmal zurückkommen zu den Bruchköbler-Veranstaltungen, um da halt auch so langsam auch vielleicht zum Abschluss zu kommen, um diesen Bereich deines Lebens ja jetzt genügend Platz eingeräumt zu haben, weil da gibt es ja noch viel, viel mehr zu erzählen. Du hast eben schon den NCC angesprochen, ja, der sich wie so eine kleine Bastion dagegen wehrt, dass Fasching,
ausstirbt.
Ausstirbt, ja. Kann man das so drastisch formulieren? Du gibst mir recht, also von da dürfen wir das gerne machen. Ja, denkst du, dass es da über kurz oder lang vielleicht auch eine Renaissance geben könnte, dass man sagt, im Bruchköbel gibt es dafür den Nährboden in deinem Bekanntenkreis, der sagt, ach, das ist doch schade, eigentlich müssten wir mal wieder anfangen? Ja. Oder ist es einfach durch?
Also ich habe das tatsächlich schon von mehreren Seiten gehört, dass es da wieder so ein, ja, vielleicht so einen Willen gibt, sowas wieder verstärkt aufleben zu lassen. Und man muss dem NCC wirklich zugutehalten, dass die das ist auch eine wirklich tolle Truppe, die da so zusammen ist. Und da gibt es wirklich noch einen Vereinszusammenhalt. Und dadurch, dass das halt noch ein bisschen einen dörflichen Charakter hat, kriegen die das auch mit ihrem Nachwuchs ganz gut auf die Reihe. Und das finde ich schon toll. Was ich zum Beispiel ganz traurig finde, ist, dass dieser Umzug durch immer stärkere Auflagen, Sicherheitskonzepte und immer schwerer wird, zum Beispiel zu finanzieren. Deswegen gehen die ja zum Beispiel mittlerweile her und bitten freiwillig, dass Leute sich so eine Marke kaufen. Ne? Die kostet 3 Euro, um eben diesen Umzug zu unterstützen. Rufe ich jetzt hierbei vielleicht da mal dazu auf, Leute, kauft euch diese Marke damit einfach.
Sehr gerne.
Ja, die haben in diesem Jahr auch verstärkt Firmen und Unternehmen angeschrieben. Ja,
weil die Auflagen, die mittlerweile von der Stadt bekommen, und die Stadt muss das umsetzen, weil es einfach Recht und Gesetz ist, das ist schon schwierig. Ne? Also diese ganzen Wagen, die wurden früher einfach zusammengezimmert, heute müssen die vom TÜV abgenommen werden. Ja? Allein das sind Kosten, die müssen ja irgendwo herkommen. Ja.
Daher, wo die Kosten herkommen, ist schon klar.
Ja, klar.
Regulatorik, also, und der Rest ist das Geld.
Genau, das Geld muss halt dafür.
Und die Zeit.
Und die Zeit.
Das ist nicht zu unterschätzen, was man dafür einen Vorlauf benötigt.
Es ist halt schade, dass heute, man kann das ja überall beobachten, dass sich Menschen im Verein nicht mehr wirklich engagieren wollen, sondern die gehen in den Verein, um vielleicht einfach ihren Sport zu machen. Oder aber darüber hinaus beobachtet man das in vielen Vereinen, dass so dieses Engagement von den Menschen da nicht mehr, also man kann die Menschen da nicht mehr so gut dazu motivieren. Das finde ich ein bisschen traurig, weil das eigentlich
sogar noch
immer schön ist. Ja, es war schön. Wenn wir da in der Faschingszeit, wir haben da abendelang im alten Bürgerhaus gesessen und haben geprobt, gemacht, getan, Bühnenbild gebaut, gemalt. Wir hatten ja immer riesige Bühnenbilder, die von einem Bruchköbler Künstler wurden, die vorgemalt und wir haben die dann, so wie malen nach Zahlen, haben wir die das ausgemalt. Wochen vorher haben wir da schon angefangen und haben da abends teilweise bis 11, 12 Uhr in der Nacht gesessen und aber das war toll, das hat einen Zusammenhalt, man hat mit den Leuten gelacht, man war teilweise auch mal gestresst und man hat sich auch mal angeschrien oder so, ja. Aber dann war es halt auch mal wieder gut und das war schon eine tolle Zeit.
Ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, glaube ich auch ein Faschings.
Richtig, das ist ein Faschingstitel, genau. Ne?
Kann man damit jetzt überleiten, Sandra, in den nächsten Programmpunkt?
Ja, eine Wurst muss ja geschnitten werden. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Das ist ja Granatenwesen. Also,
du sollst mich nicht immer so ad hoc überfordern.
Kann ich jetzt mal so ein Stückchen Wurst essen?
Ja. Ja, bitte nicht ins Mikro reinschmatzen.
Gute ja. Pfefferbeise aus Kebel. Dieser Podcast wird finanziert von... Nein, Quatsch. Habe ich aber heute bei einem Ortsmetzger gekauft. Ja, das freut mich. Ja, nein, im Ernst. Also ursprünglich, du warst ja dann ganz brav in der Schule. Ich glaube auch hier oben auf der Nordschule, wie sie damals noch heißt.
Genau. Für mich heißt es auch immer noch so.
Ja, für mich auch.
Das ist die Nordschule, Punkt. Das andere ist die Südschule.
Hast du irgendwann eine Ausbildung gemacht im schönen Spessart in Bad Orb, wo ich ja auch mal gelebt habe und wir uns dann auch mal zufällig getroffen?
Ja.
Zum Physiotherapeuten.
Richtig.
Ich glaube, das ist so der Grund, weshalb die meisten Städter irgendwann mal in Bad Orb landen. Bis auf mich, ich bin da halt hingezogen damals. Und hast du die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht?
Ja.
Und heute schleifst du Messer.
Ja,
verrückt. Wo ist der Zusammenhang?
Also der Zusammenhang zu den Messern, der kommt durch meinen Großvater. Und warum ich mich dann letztendlich für diesen Beruf entschieden habe, das war, ich habe mich am Ende der Ausbildung immer mehr über das deutsche Gesundheitssystem geärgert.
Kurz, hol uns mal zeitlich ab, wann waren das?
Das war so Mitte der 90er, weil ich habe erst noch eine andere Ausbildung gemacht und später kam mein Sohn auf die Welt. Das war dann 93 und der war leider nicht so ganz gesund. Und das war der ausschlaggebende Punkt, warum ich eine weitere Ausbildung machen wollte. Und Ich kommentiere das jetzt mal.
Ja, klar, das muss kommentiert werden. Ja, ja.
Die Sandra fällt hier gleich vom Stuhl.
Nein, die fällt ins Buffet rein.
Ja. Genau. Was? Weil sie ein Stück Käse gegessen hat.
Das war eine Tomate.
Und, genau, und das,
ich wollte nicht ins Mikrofon kommen.
Genau, ne, diese Mikrofone, die sind ja, liebes Publikum,
die sehen
sind ja
alles
so empfindlich und die kriegen halt alles mit. Ne? Also wenn man da mal kaut oder schluckt oder so, dann...
Das ist schon wichtig bei uns, das Essen und Trinken. Ja?
Genau, ne, man muss ja auch, ne, für Leib und Seele ist gesorgt sozusagen. Ja, so, wo war ich stehen geblieben? Das Gesundheitssystem, genau. Also wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt war eben mein Sohn und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, das zu tun. Und ich war aber halt auch schon immer, ich hatte zu dieser damaligen Zeit halt auch schon eine Firma mit meiner Frau zusammen, mit meiner damaligen. Und ich habe also immer so schon auf mehrere Hochzeiten getanzt. Ne? Und das ist auch so etwas, was viele Leute zum Beispiel nicht so begreifen können. Ne? Die einen, die kennen mich als den Comedy-Menschen oder den Büttenredner. Der nächste kennt mich vielleicht als den Physiotherapeuten. Wieder einer, der kennt mich halt als Unternehmer. Oder eben halt auch als Firmeninhaber von einer Messer- und Scherenschleiferei. Ne?
Ja, oder im Vorstand von Turnverein,
genau.
Oder als SPD-Abgeordneter,
genau.
Oder was gibt es noch? Tai Chi, Reiki, irgendwas,
so ist es,
sowas in der Richtung.
Genau.
Also du bist ja hier auch so wirklich auf nicht auf einigen, sondern ich glaube auf allen Hochzeiten europaweit. Ja. Europaweit unterwegs.
Ja. Ja. Ja, das ist natürlich halt auch, ich habe eine ganz bunte Familie und habe dadurch halt auch, ich habe durch meinen Großvater viele Leute kennengelernt, unter anderem eben halt auch einen Chinesen, der mir das Tai Chi und das Kung Fu halt beigebracht hat. Das war ein Arbeitskollege von meinem Opa, weil der dann später nicht mehr nur Scheren geschliffen hat, sondern bei der Dunlop gearbeitet hat. Und mein Opa, der war eigentlich, und das ist halt wiederum ganz geschichtlich ganz interessant, weil wir reden ja hier eigentlich über Bruchköbel. Und mein Opa war eigentlich im Krieg, war Diamantschleifer. Weil das war hier in der Gegend, gab es also relativ viele Leute, die Diamanten geschliffen haben. Und die wurden versorgt durch die Juden in Frankfurt. Und dann kam die Judenverfolgung und damit ward halt auch meinem Großvater die Arbeit genommen, also die Lebensgrundlage. Ne? Und die Werkzeuge ähnelten sich halt sehr stark und hatte auch früher schon öfters mal Messer und Scheren geschliffen. Und so ist das halt so ein Stück weit auch entstanden. Ne? Er hat mir das so ein bisschen beigebracht. Ja, und irgendwann kam halt dann Ende der 90er, so Mitte der 90er, muss ich eher sagen, kam dann so der Punkt, wo ich mich auch entscheiden musste, ne? Wo willst du denn jetzt eigentlich hin? Ne? Und ja, im Grunde genommen fahre ich heute zwei Wege und den einen eher ehrenamtlich, weil ich mit meinem medizinischen Wissen Menschen helfe, die vielleicht im Gesundheitssystem austherapiert sind und aber bei mir noch eine Hilfe finden. Und mein Geld verdiene ich eben halt mit meiner Messer- und Scherenschleiferei.
Wie lange hast du gebraucht, da um Profi zu werden? Man guckt sich ja das beim Opa an, bei den Besten überhaupt.
Ja.
Ja, und der Opa zeigt dir dann die Tricks und Kniffe. Aber wann hast du gedacht, boah, jetzt bin ich so weit, dass ich da mein eigenes Business draus machen kann?
Business kam tatsächlich durch Berührungspunkte eigentlich über einen Freund, der mich mit Hamaguri-Scheren in Berührung brachte.
Jetzt möchte ich dich bitten, ne, Hamaguri mal kurz den
Hörern den Begriff,
ja, den Begriff zu erklären.
Genau, ja, okay, was ja. Also man sollte jetzt vielleicht mal kurz erklären, ich bin eine Messer- und Scherenschleiferei mit dem Schwerpunkt Scheren. Und da wiederum habe ich eine Spezialität. Also es gibt in Europa, mir sind vier Firmen bekannt, die das können, die es tatsächlich wirklich können, den Hamaguri zu schleifen. Hamaguri kommt aus dem Japanischen und bezeichnet den sogenannten Königsmuschelschliff. Und das Dach einer Königsmuschel hat 32 verschiedene Winkel von dem hinteren zu dem vorderen Verlauf, also dieser vorderen Kante, wo man im Fachjargon von der Warte spricht, also im Grunde genommen dem dünnen Teil, der dann bei der Schere zum Beispiel eben halt das Material, was ich bearbeiten will, abtrennt. Und die japanische Friseurschere ist etwas ganz Besonderes, weil sie eben, eigentlich dürfte man sie nicht als Schere bezeichnen. Weil Scheren ist mechanisch betrachtet ein komplett anderer Vorgang wie ein Schnitt. Eine japanische Schere oder eine japanische Hasami, weil so heißt das auf Japanisch, schneidet. Und Hasami heißt auf Deutsch übersetzt auch, also wenn man das frei übersetzt, schneidende Zange und nicht Schere, weil sie tatsächlich schneidet und nicht schert. Das sind zwei komplett unterschiedliche Vorgänge. Und wenn ich also eine solche Schere herstellen will, beziehungsweise diese Klinge schleifen will, dann kann ich das mit keiner Maschine, sondern das geht nur von Hand. Und ich habe dann viel angefangen, darüber zu lesen, und irgendwann habe ich dann auch in Deutschland einen Japaner kennengelernt, der auf Reisen war und Vorträge darüber gehalten hat. Bei dem habe ich dann immer wieder teilweise eben halt so Ausbildungsblocks gemacht. Immer wieder, wenn der hier war.
Hier, dann bist du
ja,
Japan
hier,
oder in Deutschland.
Hier, ja. Und der Herr Moki war das. Und der Herr Moki, der baut unter anderem Taschenmesser. Die besten Taschenmesser auf diesem Planeten. Es gibt keine besseren. Wenn du einmal so ein Taschenmesser hast, das behältst du für dein Leben. Das ist mehr oder weniger, wenn man es entsprechend pflegt, natürlich behältst du das für dein Leben. Also das ist schon was Tolles. Und ja, und daraus habe ich dann irgendwann mein Business geformt. Ne? Heute haben wir eigene Friseurscheren, die wir vertreiben, haben einen eigenen Vertrieb und ich mache den entsprechenden technischen Support hinten dran.
Aber die Produktion, wo ist die?
Die Produktion ist teilweise in Asien. Mhm. Das heißt, die Rohlinge werden dort gefertigt aus dem hochwertigsten japanischen Stahl, den es gibt. Aus dem sind unter anderem auch das, was ich euch vorhin gezeigt habe. VG10 nennt sich das. VG10 ist ein Stahl, der von der Firma Hitachi kommt. Einer der weltweit größten Stahlbetriebe, die es gibt. Einer der besten Klingenstähle, die es überhaupt gibt. Und das Finish und alles wird hier in Deutschland bei mir im Betrieb gemacht.
In Butterstadt.
In Butterstadt, in dem kleinen Raubkellerraum, da wird das gemacht, ja.
Cool. Ja,
dementsprechend sind das auch nur kleine Stückzahlen, aber es reicht, um damit im Grunde genommen.
Also da haust du nicht jede Woche eine Palette von raus.
Nein. so groß ist auch der Markt gar nicht dafür. Ne? Aber wir haben Vertriebsleute in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.
Wow. Ne?
Also,
spannend.
Ja.
Ne? Wie lange brauchst du da, wenn so ein Rohling kommt, bis so eine Schere auf die zum Kunden kann?
Also alles in allem, wenn ich so die einzelnen Arbeitsschritte zusammenzähle, habe ich so ungefähr 18, 20 Stunden dran. Na? Da sind natürlich auch Ruhezeiten dazwischen und so weiter und so fort. Also du musst ja auch immer es ist ja so im Grunde genommen, dass zum Beispiel, das wird erstmal eine Hohle dann reingeschliffen und wenn ich dann die Hohle und diesen Grundkörper gemacht habe, dann geht das eigentlich erstmal zum Härten. Das mache ich nicht im Betrieb, da gibt es einen Härtebetrieb, wo ich das dann einfach entsprechend hinschicke. Ne? Die machen das dann, und dann habe ich einen anderen Betrieb, die machen mir dann meine Laserbeschriftungen und sowas drauf. Okay. Ne? Wobei, das werde ich wahrscheinlich ab nächstes Jahr selbst machen, weil ich glaube, ich habe eventuell vielleicht die Möglichkeit, mir so eine Maschine günstig zu schießen. Und dann mal kann ich das auch selbst machen. Ne? Weil die sind nicht mehr so teuer, die Maschinen, wie das früher noch war. Ne?
Interessant.
Ja. Wahnsinnig interessant. Ja. Was bedienst du da für Branchen mit deinen Produkten generell? Oder
nur Friseure.
Nur Friseure. Und da gibt es nicht irgendwie so Geiz ist geil Mentalität, sodass das auch jetzt hier nicht mehr die tolle Schere aus mit dem japanischen Stahl ist, sondern halt irgendwie günstiges.
Also ja, der durchschnittliche Friseur in Deutschland hat eine Friseurschere, die zwischen 400 und 500 Euro kostet.
Mhm. Okay.
Viele Menschen hören das erste Mal und denken so, oh, das ist doch nur eine Schere. Die können sich das überhaupt gar nicht vorstellen. Ne? Und also meine Scheren sind, rechnet man das jetzt so zusammen, eigentlich gar nicht so teuer. Mhm. Ne? Und dazu haben wir etwas weltweit Einzigartiges. Also mir ist nicht bekannt, dass es ein weiteres Unternehmen gibt, die das macht. Wir vermieten diese Scheren. Das ist ein Mietkauf. Und dadurch kann ich einem Friseur, der eben halt auch nicht wirklich unfassbar viel verdient, aber eben halt auch wirklich hart arbeitet, das ermöglichen, dass er sich halt auch eine High-End-Schere leisten kann. Und die Produkte, die wir produzieren, sind High-End-Produkte. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Aber es gibt auch nichts Schlimmeres wie menschliches Horn, ne, aus dem ja unser Haar besteht. Also da geht wirklich nur der beste Stahl, weil alles andere wäre innerhalb kürzester Zeit stumpf. Mhm. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was das für Belastungen sind, was so eine profane Schere da am Tag aushalten muss.
Ja, was gelernt, ne?
Ja, ich weiß nur von einer Bekannten von mir, die Friseurin ist, dass die in der Regel hat jeder sein eigenes Werkzeug. Also auch wenn du irgendwo angestellt bist, du hast dein Werkzeug, das nimmst du mit nach Hause, das musst du auch selbst bezahlen.
Ja, da gibt's auch eine ganz interessante Anekdote dazu, wie das überhaupt entstanden ist. Weil wenn man sich im Grunde genommen heute überlegt, wenn du als Handwerker in irgendeinen Betrieb kommst, zum Beispiel als Elektriker, ne, kommst in irgendeinen Betrieb rein und dann guckt der Chef dich an und sagt, wo ist denn da Werkzeug? Dann würde der Elektriker den angucken und sagen, wie mein Werkzeug? Ey, du musst dein Eichenwerkzeug mitbringen. Dann würde der den angucken und würde sagen, ich glaube, du hast ein Rad ab. Seh zu, dass du mir mal Werkzeug ranschaffst, sonst suche ich mir einen anderen Arbeitgeber. Bei den Friseuren ist das nicht so. Und da ist es tatsächlich so, dass die Friseure ihre eigenen Scheren mitbringen müssen. Und das ist entstanden durch den Christian Klier. Seines Zeichens Klier-Friseure hat jeder schon mal irgendwo gesehen, ist der größte deutsche Friseur. Und der Christian Klier, der war, glaube ich, in den 50ern mal Friseur-Weltmeister. Und dann saß der irgendwann in den 50ern in irgendeinem Fernsehen und da war auch ein gut vorbereiteter Journalist, der ihn interviewt hat. Und dann hat er den gefragt, Herr Klier, ich habe mich auch mal mit ein paar Mitarbeitern unterhalten und die haben mir erzählt, dass die ihre Friseurscheren selbst mitbringen müssen zu ihrer Arbeit, also ihre private Friseurschere. Und dann hat er so auf schönstes Schwäbisch geantwortet und hat gesagt, ja, das ist schon so. Sie müssen sich vorstellen, dass sie, also wenn sie so eine Friseurschere bekommen, dass sie dann, wenn Sie also damit schneiden, jeder Mensch hat ja eine eigene Handhaltung und diese Handhaltung führt dann dazu, dass ich die Schere auf diese einzelne Person sozusagen so am Einschneiden tut. Also, so ein bisschen, das ist halt, da können Sie nichts machen, das ist halt so, ja. Und wenn sich diese Schere auf die Person eingeschnitten hat, so, und jetzt hört er bei mir auf, was soll ich denn dann mit der Schere machen? Da kann ich nichts mehr damit anfangen, aber er könnte noch etwas damit anfangen. Da kann er doch gleich seine eigene Schere mitbringen.
Sensationell. Also so plastisch.
Also, ne, so ist das damals entstanden. Und interessant.
Ich habe ein gutes Gefühl, ein gutes Bild.
Genau. Und das Interessante ist, dass also diese Mär, dass sich die Schere auf die Person einschneidet, diese Geschichte, die hält sich bis heute in den Köpfen von den Friseuren, bei ganz vielen, bei denen, die ich bediene, nicht mehr, denen habe ich den Zahn gezogen. Und interessanterweise hat sich das auf der ganzen Welt tatsächlich auch durchgesetzt, also so zumindest so in den Industrienationen. Und es gibt sogar eine Doktorarbeit darüber. Also irgendeine Metallurge hat seine Doktorarbeit, soweit ich weiß, am MIT darüber geschrieben und hat wissenschaftlich belegt, dass es natürlich Hanebüchen der Unfug ist, ja, das ist der größte Quatsch, den es gibt.
Das klang aber sogar parodiert eben für mich total glaubhaft. Gib's zu, also, du hast es auch geglaubt.
Ja, also erstmal habe ich hier am Frank seinen Lippen gehangen, ne? Also los, wie man jetzt aus dem Urhessischen in 0, nix ins Schwäbische transferiert, das ist schon sensationell, ja. Aber für mich war das schlüssig, ja, also... Ja. Also ich glaube alles.
Herr Neu, das ist schon jetzt so. Herr Neu, das ist schon jetzt so ein bisschen so. Ne?
Aber vielleicht auch nochmal einfach mal das Thema Zufriedenheit ansprechen. Ne?
Ja.
Die Sandra hat mir eine ellenlange Liste vorgelesen von Rezensionen, die sie gefunden hat. Jo. Ja. Willst du uns mal da mitnehmen? Da war auch was ganz Süßes dabei.
Ich
ja.
habe recherchiert über große Unternehmen in Butterstadt und habe es nirgendwo online gefunden.
Verrückt,
du lebst ja wirklich ohne Facebook, Instagram, große Homepage oder Sonstiges.
Ja.
Aber darf gerade mal hier so einen groben Eindruck vorlesen von jetzt Bewertungen, die es über dich
gespannt.
Im Netz gibt.
Jetzt bin ich aber
hier
gespannt.
Hier versteht jemand sein Handwerk. Saubere Arbeit und Toppreis. Messer ist wieder super scharf. Der Nächste schreibt, besser geht nicht. Perfekt geschliffene Messer und eine super Beratung zur Pflege der Klingen.
Ach, das ist ja lieb.
Dazu noch sehr freundlich, schnell und absolut preiswert. Danke für die tolle Arbeit. Der Nächste schreibt, zu behaupten, meine Messer wären jetzt messerscharf, wäre die Untertreibung des Jahres. Ein ganz feiner Mann, der zu guten Preisen sehr sauber arbeitet.
Ach, wie süß.
Guck mal, wie rot er ist.
Ich weiß es gar nicht.
Aber dieser Tenor, den hört man durch alle Bewertungen. Ja. Ne? Also die waren alle begeistert von okay. deiner Art, wie du sie beraten hast und wie du sie aufgenommen hast. Die konnten zum Teil, hast du gesagt, gerne auch zuschauen.
Ja, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das schon. Ne? So, wenn
das ist schon spannend, glaube ich, ja. Und das alles, muss ich jetzt ablesen?
Ein ganz feiner Mann.
Nein,
Satz, den ich mir am meisten gemerkt habe.
Wie süß.
Der feine Mann aus Butterstadt.
Am Feld, am Ende der Welt in Butterstadt.
Ja, das stimmt ja auch.
Ja, ne? Da drin.
Genau.
Ja,
hast du rausgeschrieben. In einer Stichstraße, ne? Das Blauhaus in Butterstadt.
Aber ohne Social Media und ohne irgendwelche Kampagnen, da so ein Business aufzubauen, so bekannt zu werden. Ich glaube, das nennt man Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja, ja. Früher bin ich natürlich halt auch rumgefahren und habe meine Kunden gesucht, ne? Also, weil ich ja erstmal speziell nur Friseurkunden mir auch gesucht habe. Und das war am Anfang natürlich schon beschwerlich, aber mittlerweile ist das, ja.
Aber das ist schon bitter ist für
das
die ganzen
Selbstläufer.
Jungen Frauen, die in Dubai auf Aufträge warten, also als Influencer arbeiten, die können bei dir kein Geld verdienen.
Nee, schwierig. Ja. Das ist halt das echte Leben. Ne?
Ja.
So, Frank, jetzt sind wir drei Hübschen, wie wir hier an dem Tisch zusammensitzen, im 53. Stock im Bruchköbel-Nordtower. Wir können hier auf die Nordschule gucken.
Man hat so eine schöne Aussicht von hier oben.
Das ist mega. Ja.
Ja. Die Lichter von Kebel. Ach, wie schön.
Lichter von Kebel, genau. Was sind denn so die Herausforderungen, vor denen du gerade stehst, ja, mit deinem Unternehmen ProCut?
Also Herausforderungen habe ich da keine mehr. Mein Unternehmen läuft und eigentlich konzentriere ich mich eher in Rente gehen.
Ach Quatsch.
Aber im Grunde genommen ist es so, dass ich den Beruf, den ich mache, tatsächlich mit meinem Herz mache. Ich liebe meinen Beruf und zwar mit jeder Faser meines Körpers. Und solange ich das kann, körperlich und auch mental, weil das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, werde ich das auch weitermachen.
Mental, Entschuldigung, wegen der Konzentration? Oder?
Ja, genau.
Okay. Weil das also, ist schon ziemlich aufwendig,
genau,
was wir
also
vorhin gesehen haben.
Genau, ja. Man muss hochkonzentriert arbeiten, weil wenn man das nicht tut, ist die Verletzungsgefahr übel. Also ich habe auch schon ein paar echt üble Verletzungen. Und das war immer dann passiert, wenn ich gemeint habe, ach naja, komm, die eine oder Schere oder das eine Messer kannst du noch machen, das kriegst du noch hin. Und schwupps musste ich dann in die Notaufnahme, weil mal wieder irgendwas genäht werden musste. Und sowas passiert übrigens klassischerweise immer an einem Wochenende, wo ich noch schnell mal eben irgendwas erledigen wollte oder an einem Feiertag.
Ja gut, und dann mit Sicherheit auch die Augen.
Dann musst du in die Notaufnahme.
Ich meine, wir sitzen hier alle mit fast 60 Jahren. Thorsten hat mich gerade mal wieder mit bösem Blick ans Mikro geschickt.
Ans Meer.
Wir sitzen hier alle mit fast 60 Jahren, haben alle drei eine Brille auf. Also ich glaube, du musst ja auch extrem gut gucken können.
Genau, deswegen brauche ich auch extrem viel Licht. Also ich habe extrem helles Licht in meiner Werkstatt. Also zusammengefasst zum Beispiel um meinen Arbeitstisch habe ich, glaube ich, über 15.000 Lumen.
Okay.
Also das ist ungefähr das, was man braucht, um einen Fußballplatz zu beleuchten.
Okay.
Also das ist wirklich, du brauchst extrem und dann auch ein weißes Licht, also so ein Arbeitslicht, ne, das dann auch wiederum belastend für die Augen ist und so. Ne. Und da merkt man halt dann schon, früher konnte ich so 12, 13 Stunden am Tag, das hat mir nichts ausgemacht. Und heute schaffe ich noch so die Hälfte. Sechs Stunden. Mehr geht nicht mehr.
Also bist auch schon in Altersteilzeit.
Ich bin in Altersteilzeit, genau. Ja, genau. Ich finde, hab ich mehr verdient.
Irgendwann ist auch immer genug geschafft.
Genau, ganz genau.
Aber das schreit doch eigentlich danach, dass man junge Menschen da vielleicht ranführt.
Das habe ich 15 Jahre lang versucht. Und auch, ich habe auch mit der Schule in Bruchköbel zusammengearbeitet. Ich habe also als Betrieb, die können mir also Praktikanten schicken, immer wenn die dann Praktikas haben und so. Ne? Und das hat aber leider Gottes nie gefruchtet. Dann habe ich mit dem Arbeitsamt zusammengearbeitet und LinkedIn und wie diese ganzen Plattformen da heißen. Von denen kam schon mal gar nichts. Und vom Arbeitsamt, da kam, ja.
Hat halt nicht so gepasst.
Genau, es hat halt, ich will da jetzt nichts sagen. Ne? So, und aber die, also man muss dann beim Arbeitsamt auch wirklich sagen, so, ich habe mich dann da irgendwann mal bitterlich beschwert und die waren dann auch mal bei mir und haben sich die Arbeit angeguckt und haben gesagt, oh, das ist doch ein ganzes Stück komplizierter, als wir uns das vorgestellt haben. Dann haben die halt auch nochmal so die Suchalgorithmen bei sich da erhöht und also was da so an Anforderungen gestellt wird und. Und also weil ich bin eingetragener Ausbildungsbetrieb, ich bin bei der Handwerkskammer in Wiesbaden und so weiter und so fort. Ne?
Ist Scherenschleifer ein eingetragener Handwerker,
der Rolle eingetragen? In meinem Fall als Hamaguri-Betrieb, ja. Mhm.
Also kein Schimpfwort, was du eingangs gesagt hast, sondern eigentlich
das Handwerk. Die Schimpfwort-Anekdote habe ich noch gar nicht erzählt.
Ne? Ja, und da wollte ich dir gerade eine goldene Brücke bauen.
Du hast mir jetzt eine goldene. Okay, dann sollte ich das vielleicht noch kurz erzählen, ja. Also als mein Großvater, wie gesagt, der hat es ja im Krieg aus Verzweiflung angefangen und das war nicht nur er, das haben auch viele andere Diamantschleifer hier in der Gegend gemacht. Und die haben sich dann so Fahrräder gebaut und dann sind die mit diesen Fahrrädern, da konnte man dann so einen Keilriemen so umspannen und dann anstatt, dass es eben halt, wenn man getreten ist, gefahren ist, hat man halt eben zum Beispiel die Schleifsteine damit angetrieben. Und dann sind die halt von Ort zu Ort gefahren und haben halt Messer und Scheren geschliffen. Und mein Großvater hat das von Anfang an nicht gemacht. Der war immer stationär, weil er eben halt auch schnell größere Betriebe hatte und so. Das war sein Glück. Ja, und diese anderen, die da von Ort zu Ort gefahren sind, die haben halt dann gerufen, Messer und Scheren schleifen und so. Und wenn es nichts zu arbeiten gab, dann haben die geklaut. Hm. Die haben geklaut wie die Raben. Und so ist der Beruf des Messer- und Scherenschleifers halt in Verruf gekommen. Und also in den 50ern und 60ern und auch in den 70ern, also auch meine Großeltern, ne, man hat das ganz oft so gehört, ne, so dass einer so zum anderen so gesagt hat, so, Kelle, duale Scherenschleife. Ne, das war eine Beleidigung. Ne, duale Scherenschleife, also so duale Drecksack. Ne, so. Damit wäre das im Grunde genommen gleichzusetzen gewesen. Ne? Und dass es aber ein sehr ehrbarer Beruf ist, der einen wirklich gut beschäftigt und der einen auch immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Und das ist einfach eine Tatsache, die man halt auch nicht wegdiskutieren kann. Ja? Und aber wie gesagt, ich habe es versucht, Nachfolger zu finden. Und es hat halt leider nicht sollen sein.
Nun gut, vielleicht wird der Podcast und die Ausstrahlung des Podcasts ein wahnsinniges Hammer-Talent zuführen. Ich würde es dir wünschen.
Naja, dann müsste ich den aber noch ausbilden.
Gerne bei uns, das will ich ja gar nicht. Aber vielleicht
ist es halt, es gibt ja so Typen, ne, die nehmen was in die Hand und haben da gleich ein Gespür für. Ich weiß nicht, ist ein bisschen romantisch.
Das gibt es tatsächlich, weil im Grunde genommen war das ja bei mir so. Ich hatte von Anfang an ein Händchen dafür.
Eine Genveranlagung.
Wahrscheinlich genau, genetisch veranlagt, das kann schon sein. Ich hatte ein Händchen dafür. Du brauchst räumliches Denken. Du brauchst ein gutes Fingergefühl. Das sind schon Dinge, die man auch so ein bisschen, die kann man auch teilweise nicht unbedingt lernen. Die sollte man schon auch ein bisschen mitbringen und ein Stück Wahnsinn. Also man muss da Bock drauf haben. Und wenn du den Bock da nicht drauf hast und diese Leidenschaft da dafür hast, dann wird das auch nichts. Ja? Ich denke, dass das mit jedem Beruf zumindest bedingt so ist. Und
gut, bei dir ist es aber auch, um das dann vielleicht auch zum Abschluss zu bringen, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, halt auch so, da wird man nicht über Nacht irgendwas mit Medien zum Star und tut Geld zählen. Gutes ja. Deutsch, ja. sondern da muss man auch wirklich durch die Lehrjahre gehen.
Absolut, ja. Absolut.
Sei denn, man ist halt das Jahrhunderttalent.
Ja. Naja gut, das war ich nie und ich musste mir natürlich auch viele Dinge drauf schaffen. Ja? Und ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich gerne lese und dadurch halt auch mir viel Wissen so eben halt auch drauf geschafft habe. Mhm. Und das führt eben halt heute zu meiner kleinen beschaulichen Firma.
Draufschaffen, wenn ich das gerade mal aufnehmen kann, das ist ein gutes Stichwort, Sandra, oder? Uns hat doch mal interessiert, wie das so mit dieser Parodie da losging, oder?
Ja, genau. Nein, den Schwaben der Schwabe war lassen, ja wirklich... Nee,
einfach so aus der Hüfte mal Schwaben ja, zum Besten gegeben. Ja, ja. Und eingangs warst du ja der Lindy, ne?
Ja, ja.
Ja, weißt du, man muss halt, weißt du, wenn du morgens aufstehst, ne, und dann trinke ich immer erstmal so ein Likörchen, ne, und dann, man muss halt immer alles so mit Ruhe, so einem Flow, weißt du, sonst, so, ich sage immer so, und dann hast du, dann geht das alles klar raus.
Ist der Tag dein Freund?
Ja, super, super, ja.
Ja, angefangen hat das im Grunde genommen damit, dass ich, da sind halt auch wieder so die Büttenreden dran schuld, ne? Ich musste irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Büttenrede das war, aber da musste ich, einen bayerischen Satz sprechen. Und dann habe ich diesen Satz vorgelesen und dann haben die gesagt, hast du das jetzt gesagt? Ne, die zugehört haben, also meine Mutter, und, ne, meine Tante und mein Vater. Und ich so, ja klar, habe ich das jetzt so gesagt. Und dann haben die gefragt, boah, sag mal, woher kannst denn du jetzt bayerisch? Du fragst mich jetzt, er zeigt, das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Das weiß ich halt jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Ich war ja schon einmal in Bayern und dann, da reden die halt so. Ne? Und es ist schon so, wenn ich auch so nach Bayern dann nachkomme und ich bin so ein oder zwei Tage da, dann rede ich so wie die. Ich weiß auch nicht, das ist auch was, das liegt halt dann so, ne? Da kannst du machen, was du willst, das ist halt dann. Ja.
Und wenn du ins Ruhrgebiet fährst?
Im Ruhrgebiet, da reden sie ja eher so nasal oder so das Kölnerische. Da gibt es einen schönen Witz. Ne? gibt es einen schönen Witz, pass auf. Darf ich dir noch erzählen?
Ja, klar. Okay.
Schneiden also, wir zur Not raus.
Genau, ne? Also da kommt ein Typ in die Kölner Kneipe rein, ne? Und sagt... Bier und Korn. Und dann der Kellner, der bei Kneipenwirt stellt ihm das hin, ne? Der haut sich das hinter die Binde, geht raus an die Tür, macht die Tür auf, die Kneipentüren gehen ja immer nach draußen auf, ne? Damit die Besoffen rausfallen können. Mhm. Ne? Guckt raus, guckt, ne? Und brüllt das Grüne nach oben. Dreht sich wieder um, geht an die zurück an die Theke, sagt Bier und Korn. Haut sich das wieder hinter die Binde, geht wieder raus an die Tür, ne, ruft wieder, das Grüne nach oben. Das macht er 5, 6 Mal. Mittlerweile hat er so ein bisschen schon, ne, so, nimmt er so ganz die Wehsteuer. Und irgendwann wird dem Kneipe wird das zu bunt. Dann sagt er, sag mal, was machen Sie hier die ganze Zeit? Sie kommen hier rein, bestellen Bier und Korn, hauen sich das da einmal sofort in den Kopf, gehen an die Tür und brüllen das Grüne nach oben. Was soll denn das? Und dann hat er gesagt, also passen Sie auf, ich komme vom städtischen Grünbauamt. Ja? Und draußen arbeitet für mich 12 Ostfriesen und die pflanzen Bäume.
Der alte Klassiker.
Genau, ne? Der alte Klassiker. Ne? So, also, aber damit kann man halt schön so Kölsch erklären. Ne?
Wenn du dann so nach Berlin kommst, Berliner Schnauze, weißt du, ne? Steck da mal eine ins Gesicht, dann roch mal erstmal eine, weißt du. Ne? So ist es. Wenn du das mal gehört hast, dann ist das so. Ne? Nee. Wobei ich so den lustigsten Dialekt finde ich ja immer noch, also. Es gibt ja so eine Liste der Beliebtheitsskala von Dialekten in Deutschland. Ne? Also der zweitunbeliebteste ist der hessische Dialekt, ne? Also unser Dialekt, das ist der zweitunbeliebteste. Und der unbeliebteste, das sind der Sachsen.
Ne? Das kann ja keine Sau hören. Ne? Da gehst du durch, das ganze, also der ganze, wenn du da zuhören musst, das macht Schmerz. Das macht Schmerz, ne? Den ganzen Tag. Ne? Also immer.
Ne? Also du kannst alles außer Hochdeutsch.
Ja, da wird es schwierig. Ja. Also Hochdeutsch, da muss ich mich schon sehr anstrengen, weil sag mal so, das hessische SCH ist halt immer da. Ne? Mhm. Das ist schon schwierig, da das komplett rauszubekommen. Aber ich kann mich zumindest so verständigen, dass die meisten Leute mich irgendwie verstehen.
Und wir haben dich sehr, sehr gut verstanden.
Ja. Heute. Boah. Wir hatten unseren Spaß hier.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir haben zu danken. Vielen Dank, mein lieber Frank.
Oh, ja. Er reimt. Hast ja. du gemerkt, der Thorsten hat gereimt?
Danke. Nein, vielen Dank, mein lieber Frank. Ja, für diesen extrem kurzweiligen Besuch. Das war wahnsinnig spannend. Zwischendrin denkt man, oh, das könnte so wehmütig werden, ne, weil wir haben über eine Zeit gesprochen, die es nicht mehr so gibt. Na, aber es ist einfach so, die Zeit dreht sich weiter. Obwohl wir alle noch im Bürgerhaus gestanden haben, wir fühlen uns noch, als wäre es gestern gewesen. Mit den vielen Veranstaltungen zum Fasching, zum Karneval, mit deinen Reden, mit dem Spaß, den wir hatten, mit dieser Unbeschwertheit. Ja, und dann mit diesem wahnsinnigen Handwerk, das du anbietest. Und wir haben ja deine Werkstücke gesehen. Irre. Irre, also jedem, dem das möglich ist und der mal ein Messer sich anschauen will oder eine Schere kaufen will.
Ja, den wir können ja Führungen anbieten.
Ja. Na, da gibt es nicht viel zu sehen, es ist ein Raum und das war's.
Ja, dann. Aber das muss man gesehen haben.
Mit Kaffeefahrt nach Butterstadt.
Ja, aber was für eine Qualität das hat, ne? Also für eine Wertigkeit. Und das
diese
ist
Präzision,
ja. Präzision, Wertigkeit. In der Büttenrede, Wertigkeit in der Parodie, Wertigkeit in der Herstellung von ganz tollen Werkzeugen. Also das ist schon sehr, sehr vielschichtig und das war eine tolle Reise, oder?
Ja, das war es auf jeden Fall.
Das freut mich.
Und jetzt siehst du dem Rentenalter entgegen?
Ja.
In the middle of nowhere?
Ja, also für mich ist es der Mittelpunkt der Erde.
Ja, ist ja auch. Sollte nicht ironisch rüberkommen.
Ja, für mich ist the middle of nowhere der schönste Platz der Welt.
Das sagt komischerweise jeder, der in Butterstadt lebt.
Ja. Ich bin ja quasi noch gar nicht so lange. Eigentlich bin ich ja ein Bruchköbler. Ne? Ich komme ja von der Hauptstraße in Bruchköbel. Und aber wenn man mal in Butterstadt gelebt hat, glaube ich, will man nicht mehr weg. Also ich kenne nur wenige, die da wirklich weg wollen. Es ist einfach schön.
Ich kann es nachvollziehen, ich bin Bruchköbler, ich wollte hier nie weg. Ja, wenn man jetzt Butterstadt sich zu eigen gemacht hat oder die Butterstädter haben einen aufgenommen, ist ja wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach, kann ich mir vorstellen, irgendwo aufgenommen zu werden. Gut, du hast natürlich da auch jemanden, der dabei geholfen hat.
Genau, ja. So ist es ja.
Also,
Integrationsbeauftragte.
genau.
Ja, also von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ist Heimat, fertig, aus,
Ende. Ja, so ist es, ganz genau.
Wir reden hier über unsere Heimat und von daher passt das alles wunderbar.
Bruchköbel ist einfach schön. Es hat eine Lebensqualität. Man kann alles einkaufen. Die Bruchköbler selber sind ein schönes Völkchen und sie sind weltoffen. Und ich finde, das sollte so bleiben. Und ich finde auch, ich habe auch das Gefühl, dass sich vielleicht auch wieder, vielleicht in Richtung Fasnacht wieder was bewegt. Da wächst gerade eine neue Generation heran, die vielleicht da wieder Bock drauf hat. Und die Dinge vielleicht wieder angeht. Das kann ich mir gut vorstellen.
Schöne Worte vom Werbebeauftragten des wunderbaren Städtchens Bruchköbel.
Ja, so ist es. Es wäre schön. Also ich weiß nicht.
Da gehen wir dann hin, Geldhorsten.
Ja, wir bringen dann unsere Kinder hin oder die
genau.
Enkel oder irgendwie sowas. Ja, also
zum Seniorennachmittag.
die bringen uns zum Seniorennachmittag, genau. Aber bei uns ist am Ende des Tages sind das tolle Erinnerungen, die wir haben.
Ja,
ja und diese Erinnerungen fehlen den Kids von heute. Ja.
Die schaffen sich andere Erinnerungen.
Ja,
genau, anders ist nicht immer besser andere. Oder schlechter.
Ja, ja, aber wie auch immer. So, vielleicht, jetzt habt ihr eigentlich so einen schönen, so
ein schönes Schlusswort hier von Frank
und das habe ich kaputt
Zuhörer
gebabbelt.
Jetzt irgendeine Erinnerung noch wach geworden.
Erinnerungen sind
ja,
schön.
Nein, du hast nicht weggebabbelt, weil uns fehlt ja noch was. Mach uns doch noch mal das Bobbeltje.
Also, oder also, genau, der,
genau
der,
wir geben, Bobbelte geben wir das Schlusswort
Boris,
für
Boris
heute.
Becker macht hier das Schlusswort vom Podcast.
Ja, also Sandra, also und hatten, also ich finde, ihr habt das, also den Ball sozusagen, also wirklich toll. Also ich habe ja auch erst gerade wieder einen versenkt, also den Ball ins Netz, wenn ich das mal so als Metapher, also ich liebe euch alle.
Ah. Schluss aus Ende, vielen Dank. Besser wird's nicht mehr.
Nee. Danke dir.
Jo, tschüssi.
Tschüss.